Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
herzlich willkommen zum gefährlichsten Podcast in dieser Saison. Ihr hört die Hinterhofsänger. Wir sitzen hier im Angesicht von offenem Feuer. Drei Flammen, drei Punkte, drei Mikros. Und damit hallo an die heißeste Flamme in der Mainzer Innenstadt, Felicitas Budde.
Hallo, ich bin der laufende Glühwein der Runde.
Und dem personifizierten Adventsleuchten Benedikt Engelberts möchte ich auch ein Hallo entgegenwerfen.
Gute. Ich habe tatsächlich, passend dazu, wurde ich früher immer Mr. Fahrenheit à la Freddie Mercury genannt, weil ich im Winter mit T-Shirt rumlaufe und es mir immer sehr warm ist.
Was mich zu der anderen gefährlichen Sache bringt, die hier auf dem Tisch ist, das Gefährlichste für Männer- und Frauenhüften. Plätzchen und Kekse sind auch da. Du hast schon wieder die Hälfte vernichtet, möchte ich anmerken. Und alle mit Schoko.
Vollkommen richtig. Ich habe alle gegessen, die Felicitas gerne mag. Und ich möchte nicht sagen, dass es eben Streit gab, aber es gab Streit.
Es war ja, du hast ja eigentlich nur auf sie aufgepasst.
Natürlich, sie sind bestens verwahrt.
Ich habe dir direkt mal eine gelbe Karte dafür gegeben. Ich frage mich übrigens, wer backt Plätzchen ohne Schoko?
Das ist eine generelle Frage, das ist eine Fangfrage, ich möchte sie gar nicht beantworten. Ich bin überhaupt kein Plätzchen-Fan, so gar nicht. Ich bin zwar so ein Süßen, aber ich mag irgendwie nicht Plätzchen, da bin ich raus.
Bei mir Plätzchen ganz ganz selektiv, wollte ich sagen. Mag ich welche, zum Beispiel Vanillekipferl, beste Plätz, wo gibt. Ja, so ganz spezifische mag ich eigentlich.
Das heißt, was uns eigentlich ein, ist nicht die Liebe zu Plätzchen, sondern zu Plätzen. Fußballplätzen.
Also ich sag mal so, ich mag Dominos sehr, sehr gerne. Also das muss damit schon eine Abweichung sein.
Dagegen jagen.
Echt?
Ja, geht gar nicht rein.
Das sind so diese Schokoteile mit, also entweder du liebst sie oder du hasst sie, so, das fällt in dieselbe Kategorie wie After Eight.
Ja, so ziemlich.
Und wir haben kurz vor acht und wir sprechen heute über den Sieg der Mainzer über Bayern München. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte überhaupt keinen Bock, ins Stadion zu gehen. Es war wieder so wochenlang durchmalucht, war komplett platt, bin morgens aufgewacht und dachte mir, nee, außerhalb vom Bett ist kalt, im Stadion wird es noch kälter, alles was kälter ist als das Bett ist heute nicht in meiner Prio-Liste weit oben. Also meine Motivation war sehr gering und ich bin froh, dass ich dann gegangen bin, denn ein Gedanke hat mich dann aus dem Bett getragen. Das war der Gedanke, Jan, als du das letzte Mal so wenig Bock hattest, im Stadion zu sein, haben wir Borussia Dortmund geschlagen. Also wäre es ja ein gutes Zeichen, wenn du ins Stadion gehst, dann gewinnen wir auch gegen die Bayern. Die Krux war dann, das darfst du keinem sagen, ne? Weil sonst jinxst du es ja.
Das ist vollkommen richtig. Ich muss ja sagen, ich war auf dem Weihnachtsmarkt und ich habe euch ein bisschen vermisst. Schade, dass ihr nicht da wart, aber wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben schon wieder den einen oder anderen Feuerzangenbowle getrunken. Also das war gut, wir haben uns vorher schön aufgewärmt, sind dann entspannt ans Stadion gegangen, waren im Block und es war gerappelte voll.
Das lag aber nur daran, dass die Menschen das so wie ich gemacht haben. In der großen Tradition von Spielen gegen Bayern München haben wir die Bettdecke und das Plümo einfach angezogen und es mit ins Stadion gebracht.
Der Block war so voll wie immer, Bene, nur die Jacken waren dicker.
Natürlich, die Jacken sind schuld, wie jedes Jahr, gegen Bayern.
Aber ich finde, Mainz 05 hat der ganzen Nummer noch quasi ein Level-Up verpasst. Neben den Menschen und den vielen Winterjacken ist es ja jetzt auch so, dass es im Stadion keine Deckel mehr für die Glühweinbecher gibt. Und ich finde, im vollen Block beim Bayern-Spiel, wo sowieso scheinbar kein Platz ist, mit offenem Glühwein rumlaufen, wer das unfallfrei hinbekommen hat, der sollte eigentlich eine Medaille bekommen.
Da muss ich eine ganz kurze persönliche Geschichte dazu sagen. Und zwar beim letzten Heimspiel gab es ja auch schon Glühwein. Und da hatten der Daniel, Mainz 05 Memes und ich, einen ganz schlimmen Unfall. Den Daniel hat es wirklich schwer getroffen bei einer Szene. Der hat einen kompletten Glühwein über seine Jacke bekommen. Das war nicht besonders schön. Ich habe zum Glück nur ein paar Tropfen abbekommen. Aber danach war die Stimmung auch nicht mehr ganz so gut wie vorher.
Ich möchte an der Stelle einen Satz sagen, den ich jedes Jahr sage. Glühwein ist kein Wurfgetränk. Also ein Bier kann man mal überkriegen, einen Glühwein per Definition eher nicht.
Macht nicht so viel Spaß. Nee. Auch nicht bei kalten Temperaturen. Und dann hast du
die Scheiße Rot klebt. Das kannst du, das kannst du ja mit Bier überhaupt nicht vergleichen. Ich habe in St. Pauli zum Beispiel ein Bier hinten in den Nacken. Also nicht nur ein bisschen, sondern quasi so 0,5 die Ritze
bisschen
runter.
Gekerft, ja.
Ja, aber wirklich. Und das war okay. Das war dann nach, ich weiß nicht, 20 Minuten wegsupported und dann war alles gut und ich bin duschen gegangen, aber meine Klamotte roch nur noch so leicht malzig und das war es dann aber auch. Aber Glühwein, stell dir vor, du kriegst so einen Schwung Glühwein bis runter in die Ritze, dann hast du aber ganz andere Probleme, dann hast du Verbrennung dritten Grades.
Ja, das hätte mir beim 2-0 diese Woche passieren können. Ich habe nämlich jemanden vor mir stehen gehabt, ich gucke jetzt zu meiner Rechten auf Jan Budde, der einfach so in die Luft gesprungen ist, dass mir mein komplettes Bier in die Nase geschossen ist. Das wäre mit Glühwein ganz böse ausgegangen.
Nasendusche mit Glühwein wäre auch ein ganz neues Level. Gegen die Sinusitis empfehlen wir, ein heißes Getränk in die Nasennebenhöhle hineinzuatmen.
Glühwein einlaufen.
Ja, aber bei Glühwein das Problem ist ja noch zusätzlich, dass, also jedenfalls das, was man im Stadion bekommt, ja Rotwein ist. Und das heißt, es ist nicht nur übel riechend, klebrig und sauheiß, sondern es sieht auch noch sauscheiße aus und wenn du es nicht gleich wegmachst, hast du eine komplette Jacke oder so mal ruiniert.
Das Geile aber daran ist, es ist ja quasi ein eingebauter Schutzmechanismus, dass man das Ding nicht wegwerfen kann, denn wenn man durch den vollen Block geht, dann läuft es zwangsläufig links, rechts und ein klein wenig über. Und das bisschen Glühwein reicht, dass du die Finger nicht mehr von der ja? Tasse bekommst, ja, was aber natürlich trotzdem dazu führt, dass die Tasse zwar bei dir bleibt, wenn du die Arme hochreißt, aber der Glühwein halt nicht. Aber es gibt ja eine Abkühlungsrunde und bei den Temperaturen, die ich eigentlich dachte, die es haben würde im Stadion, war die Chance ja wirklich groß, dass der Glühwein in der Luft gefriert. Und ich hatte mir eine Leggings angezogen. Also ich habe nur ein langes Unterhemd angezogen. Ich dachte mir so, Freunde, ich bin präpariert. Ich habe mir noch ein paar neue Socken gekauft. Ich bin sowas von ready. Und dann stehe ich in diesem Block und fange an, mich auszuziehen, weil mir einfach sowas von heiß war.
War ja gut gedämmt, alle um dich rum und du auch.
Es ging aber auch nicht so viel Wind, wie zum Beispiel beim letzten Heimspiel gegen Hoffenheim. Da waren es ähnliche Temperaturen, ich glaube, es war 2 Grad kälter, aber dadurch, dass halt so viel Nebel war, dass das abends war und das Wind gegangen ist, das hat so richtig gezogen und das hat so richtig tief in die Kleidung, in die Knochen reingezogen.
Und du brauchst dann ja eigentlich auch immer Schuhe mit dicken Sohlen, weil die Kälte kommt ja durch den Boden in die Fußsohle rein und nicht von außen. Mhm. Ich hatte also auch wirklich gutes Schuhwerk an, aber das war einfach viel zu viel des Guten. Aber Mainz 05 hat es geschafft, mir einen Aha-Moment zu verpassen im Stadion, weihnachtlicher Art. Und zwar haben sie eines meiner absoluten Lieblingslieder aus dem Mainz 05-Kanon gespielt, und zwar Fröhliche Mainzer überall. Und es war deswegen ein Aha-Moment, denn es ist mir zum ersten Mal aufgefallen, warum dieses Lied so selten im Stadion gespielt wird. Was dann auch erklärt, warum ich im Juli Mitte der 2010er laut mitsingend das Ding im Cabrio durch Wuppertal fahren gesungen habe. Ich habe einfach nie verstanden, dass es ja eigentlich ein Weihnachtslied ist.
Der Groschen ist aber sehr lang gefallen, bis er am Boden aufgekommen ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis eben gerade noch gewartet, was das Besondere an diesem Lied ist. Der Groschen ist bei mir noch nicht angekommen.
Das ist so
ist Glas in der Luft.
Glas zerspringt. Fuck, Weihnachtslied. Stimmt ja. Aber wie war denn die Laune bei euch ansonsten unter der Woche? Also mir hat Wolfsburg doch noch ein bisschen in den Knochen gehangen, muss ich zugeben.
Ja, also ich fand tatsächlich, bei mir ging's. Ich meine, ihr habt ja die Möglichkeit gehabt, das auszudiskutieren.
Ich sag dir eins, das hat null geholfen, das hat nur passiv-aggressiv gemacht.
Ja, also im Endeffekt war es bei mir eigentlich ganz okay. Also ich habe dadurch, dass wir nach dem Spiel noch sehr angeregt diskutiert haben und das quasi im kleinen Kreis, also nicht im Podcast, da viel drüber geredet haben, auch über andere Themen, hatte ich das irgendwie dann einfach schon vorm Schlafengehen geklärt und dann war das auch irgendwie, habe ich das abgeschlossen gehabt. Und es hat mich eigentlich nur diese Nachricht mit dem fehlende Kamera, was auch immer, das hat das nochmal ein bisschen aufgerissen, die Wunde. Aber danach ging es eigentlich. Und ich habe mit ganz vielen Leuten mich unterhalten über dieses Bayern-Spiel und ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie reingegangen und ich habe schon vor dem Spiel schon, ich habe einfach allen Leuten gesagt, wisst ihr was, wenn wir eine Chance haben, gegen Bayern zu gewinnen, dann ist es jetzt das Pokalspiel. Pff, ganz ehrlich, ein Spiel pro Saison kriegen wir gegen die Bayern und die sind jetzt schlechter in Form als vor 4 Wochen oder 5.
Ja, und das habe ich mir halt auch gedacht. Auf der anderen Seite war mir irgendwo bewusst, es ist immer noch Bayern München und die hatten letzte Saison so einen Knick und waren bis dato ungeschlagen und Ja, wir waren jetzt, also ich meine, wir haben das Heimspiel gegen den BVB gewonnen, aber ich war so, ich habe jetzt nicht unbedingt mit einer super krassen Leistung gerechnet, zumal mir nicht ganz sicher, ganz klar war, wie wir das in der Abwehr alles regeln wollen. Ich war eher skeptisch, um es genau zu sein, zu machen und habe dann auch etwas getan, was absolut untypisch und eigentlich ein Sakrileg ist. Ich habe in unserer Tippgruppe gegen Mainz getippt, weil ich mir dachte, alle anderen sind ja eh für uns, dann kann ich mal ein paar Punkte aufholen. Ich habe nämlich mal wieder ein paar Spieltage gepennt und muss irgendwie mir jetzt wieder Punkte reinholen, um nach oben Anschluss zu halten. Hat natürlich wunderbar geklappt an diesem Wochenende. Aber was letztendlich für mich das Entscheidende war, um zu sagen, nein, komm, ich gehe hoch, so wie immer, ich gebe alles, es sind die scheiß Bayern, ich will, dass sie verlieren. Es hat ja mittlerweile auch quasi Tradition bei uns, war das eine gute Freundin von uns, uns unter der Woche ein Foto schickte mit dem Hinweis, ich glaube, ich habe Bo Henriksens Taktik gegen die Bayern im Stadion gefunden und zwar auf dem Klo. Und zwar hängt bei Mainz 05 in den Klos immer noch die quasi die Corona-Anweisung, wie man sich die Hände richtig wäscht. Und wenn ich euch die Überschriften jetzt vorlese, kann man das 1:1 als Spielanalyse benutzen. Erstens, nass machen. Zweitens, rundrum einseifen. Drittens, Zeit lassen. Viertens, gründlich abspülen.
Geil. Das passt sehr akkurat da drauf. Aber mir ging es tatsächlich mit Wolfsburg nicht so gut. Ich habe das nicht so leicht abschütteln können. Ich habe mir quasi nicht die Hände waschen können und dann war es weg. Wolfsburg hing mir deswegen in den Knochen, weil es ein Bayer wieder aktuell gemacht hat. Manuel Neuer legt Einspruch gegen seine 2-Spiele-Sperre im DFB-Pokal ein, als er Jeremy Frimpong, ja, wie sagt man das, aus dem Leben getackelt hat, dabei sich auch noch akrobatisch selbst die Rippe gebrochen hat und sich deswegen ja quasi als Opfer sieht und sagt, nee, 2 Spiele Sperre, das ist zu viel. Und das hat mich sehr aufgeregt. Und jetzt kam heute noch die Nachricht rein, der VfL Bochum legt tatsächlich aufgrund des Feuerzeugwurfs an diesem Spieltag bei Union Berlin Einspruch gegen das Spiel ein, das ist dann fortgeführt wurde unter Protest und man dann einen Nicht-Angriffspakt geschlossen hatte. Wie man zu Feuerzeugwürfen steht, ist, glaube ich, klar. Darum geht es mir in diesem Kontext nicht. Aber ich dachte mir, weil ich auch mit vielen, sowohl Leuten aus der Fußballbranche, aber auch mit Medienprofis gesprochen hatte unter der Woche, es kann nicht wahr sein, dass Mainz 05 das einfach so über sich ergehen lässt. Also da haben auch einige zu mir gesagt, das ist ein mittelprächtiger Bundesliga-Skandal. Wie kann es sein, dass dem nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird? Und ich dachte bei mir, ja klar, es sind nur die kleinen Mainzer, aber du hattest jetzt auch nicht das Gefühl, als ob sich bei Mainz 05 jemand auf die Hinterbeine gestellt hätte und gesagt hätte, Freunde, jetzt reicht's. Wir sind nicht bekannt dafür, dass wir uns beschweren, aber jetzt ist mal der Punkt erreicht, wo wir sagen, also wenn die Kamera fehlt, dann sollte euch das vielleicht vor dem Spiel auffallen.
Ich finde es tatsächlich faszinierend, und ich habe mich gefragt, ich habe natürlich auch den Podcast gehört aus der letzten Folge, und was mir ein bisschen in der Berichterstattung fehlt und worüber ihr natürlich dann auch dementsprechend nicht geredet habt, ist, war das überhaupt so bekannt? Wissen die Bundesliga-Vereine zum Beispiel davon, dass dieser Zustand existiert? Weiß die DFL davon? Wer weiß davon? Wissen die Schiedsrichter das? Achten die da drauf? Darüber wird gar nicht geredet. Und das wäre für mich ein sehr wichtiger Kontext, diese Sache einzuordnen, weil wenn Mainz 05 im Zuge einer Tagung erzählt bekommen hat, das ist so und so und so und so, und wenn dann halt irgendwas ist, müssen wir halt einfach darauf vertrauen, dass der Schiedsrichter hoffentlich richtig entschieden hat, dann kann ich damit ein bisschen besser leben, als wenn ich weiß, dass das halt einfach offensichtlich jetzt gerade festgestellt wurde. Und das macht irgendwie für mich ein bisschen komisch.
Und wenn das Usus ist, kannst du dann sagen, okay, damit, das ist quasi das Handicap, mit dem alle leben. Und wenn es halt dann uns mal trifft, ja, okay. Aber was mich ehrlich gesagt ziemlich geärgert hat, was ich dann dieses Wochenende tatsächlich nochmal gemerkt habe, war, wie das in der Berichterstattung insofern so untergegangen ist, dass beim Spiel am Freitag, Freiburg gegen Wolfsburg, gesagt wurde, wie gut Wolfsburg ja gegen Mainz zurückgekommen ist, und die haben ja so einen Lauf und haben dann auch noch gegen Mainz gewonnen, und da war keine Rede davon, dass das ein Sieg in letzter Sekunde war, aufgrund dieser nicht zu treffenden Entscheidung. Und auch im Spiel jetzt Mainz gegen Bayern, die Nachberichterstattung, da hieß es, stell dir mal vor, wo die Mainzer wären, wenn die gegen Wolfsburg gewonnen hätten. Und du denkst dir so, ja, okay. Wir haben, und uns wurde auch während des Spiels immer wieder darauf hingewiesen, Mainz ist ja immer wieder eingeholt worden von Wolfsburg in diesem Spiel. Das stimmt ja auch, aber letztendlich haben wir verloren wegen dieser Entscheidung. Ich meine, wir haben letzte Woche drüber geredet, ein Unentschieden wäre wahrscheinlich am gerechtesten gewesen. Und wenn man jetzt mal auf die Tabelle guckt, wie eng es da mittlerweile ist, dann wären das auf jeden Fall ein Punkt gewesen, den wir gut hätten gebrauchen können. Ich meine, wir sind nicht gefährdet, aber so ein Punkt schadet ja nicht, ne?
Also ich sag mal so, lasst uns dann doch lieber auf die unerwarteten 3 Punkte gegen Bayern München gucken und die erste Saisonniederlage für die Bayern, denn die haben, glaube ich, damit auch nicht so wirklich gerechnet. Wobei, Felicitas hat es vorhin einmal kurz angesprochen, Mainz 05 hat 4 der letzten 5 Bundesliga-Heimspiele gegen die Bayern gewonnen. 21, 22, 23 und 24, je eins. Und da ging mir sofort so ein Lied von so einer bayerischen Band ins Ohr. 21, 22, 23 und auch heute, so stimmen wir alle ein. Mit dem Lied in der Elf und der Leidenschaft im Bein schenken wir den Bayern ein.
Und da soll mal einer sagen, wir sind kein Chor. Nein, wir sind nämlich eine Band.
So.
Der Bass und die Drums sind stumm.
Nächstes Mal bereitest du mich darauf vor und dann summe ich so ein bisschen mit oder mach Beatbox oder sowas.
Ich wollte gerade sagen, dann machen wir hier, dann geben wir das ganze Orchester.
Aber konnten die nicht eigentlich damit rechnen? Also ist ja jetzt hier kein Wohlfühlpflaster für die Bayern.
Ich glaube, das Interessante ist, wenn du ein bisschen drauf guckst, wie die Bayern gegen Heidenheim gespielt haben, wie die jetzt in der Champions League, ich weiß gar nicht gegen wen es war. Die haben jeweils das 1-0 gegen sich kassiert, sind aber immer wieder zurückgekommen und ich habe das Gefühl, auch mit dem Pokalspiel, wo die hier waren und eigentlich relativ souverän gewonnen haben, ja irgendwie 8-0 hätten gewinnen können.
Dann hat heute schon jemand wieder zu mir gesagt und ich kriege schon wieder die Krise. Und ich sage jedes Mal, wenn.
Ja.
Ja, ist ja okay. Trotzdem war das ein ungefährdeter Sieg von Bayern. Und mit den Ergebnissen der Vergangenheit im Rücken glaube ich schon, dass die Bayern gedacht haben, auch mit der B11 cruisen sie da locker nach Hause.
Und ich finde das immer wieder faszinierend. Bayern-Fans haben da auch so eine ganz eigene Art von, ich sag mal, kurzzeitigem Gedächtnisausfall, weil im Vorfeld zu so einer Partie ist ja ganz klar, es ist ja Mainz, ist ein Pupsverein. Wir kommen hier mit dem großen FC Bayern, mit der Weltmacht und wir überrollen die wie alle anderen in der Liga, nehmen die 3 Punkte mit und fahren nach Hause. Wenn das Spiel dann rum ist und sie mal wieder auf den Sack bekommen haben, ist das Geheule wieder groß, dass es in Mainz ja immer so ungemütlich ist. Aber vorher denkt da keiner dran.
Und eigentlich war es klar, in den letzten 5 Spielzeiten, und so inklusive auch der aktuellen, hat kein anderer Bundesligist so oft gegen die Bayern gewonnen wie der FSV. Und ich würde sagen, das reicht uns ja als Ausgangslage, um dann genüsslich auszuschlachten, warum es und wie es dazu gekommen ist. Und ihr geübten Podcast-Hörenden, ihr wisst natürlich, welche Zeit geschlagen hat und welcher Thementrenner kommen muss. Es ist klar, ich drücke mal auf Play.
I heard Bayern lost. I heard Bayern lost.
Der Bene hat gerade schon die vermeintliche B11 der Bayern angesprochen. Ich meine, das B steht für Bayern und nicht für die Qualität der Spieler. Lasst uns aber zuerst mal auf unsere eigene Startelf gucken. So viel Veränderung gab es da nicht. Aber eine entscheidende: Jens ersetzt Da Costa, respektive Andreas Hanke-Olsen wird ersetzt. Und Lee darf wieder ran, nachdem er in den vergangenen Wochen ja doch sehr schwankende Leistungen gebracht hat. Oder sagen wir, wie es ist. In der ersten Halbzeit war er da, in der zweiten nimmer mehr.
Oh, der hat in der zweiten Hälfte noch ganz gute Sachen gemacht.
Also dieses Spiel, das Spiel hier lief anders. Das können wir ausklammern.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gehofft, dass Jens spielen darf. Es war meine ganz klare Wunschlösung. Ich habe mich auch in der Retrospektive ein bisschen gewundert, warum Jens nicht gegen Wolfsburg eingewechselt wurde. Ich habe dazu eine Theorie, und zwar, ich glaube, dass, weil Hanke Olsen normalerweise ja diese Innenverteidigerposition spielt und Jens ja der mittlere ist, also der quasi auf der Bello-Position ist, dass Bo Henriksen gedacht hat, der Hanke Olsen kann das bestimmt besser, und ob der Jens sich so schnell umstellt, weil er bei mir nur in der Mitte gespielt hat. Wir machen mal die alte, bekannte Lösung, wir gehen auf Nummer sicher.
Und das hat nicht so gut funktioniert und ich glaube aber gar nicht so sehr defensiv. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen und ich finde, da kann man Andreas Hanke-Olsen keinen wirklichen Vorwurf machen. Jemanden komplett kalt reinzuwerfen ist was anderes. Jens konnte jetzt zumindest absehen, dass er vermutlich spielen wird. Vielleicht wurde es ihm sogar schon früher gesagt. Ja, also es ist zumindest mental schon mal eine andere Kiste. Und ich glaube, der entscheidende Punkt, warum Jens gespielt hat, ist die Spielintelligenz. Du hast schon gemerkt, auch wenn wir 3 Tore gegen Wolfsburg geschossen haben, dass das Offensivspiel etwas lahmte oder nicht so unausrechenbar war wie davor und sonst. Und mit Jens natürlich hast du auch einen sehr, sehr schnellen Spieler. Du hast einen spielintelligenten Spieler. Und ich finde es schön, wieder zu sehen, dass Henriksen hier von einer vermeintlichen Musterlösung abweicht und sagt, das könnte auch so gehen. Und wieder einmal unter Beweis stellt, dass er auf keinen Fall so sturköpfig ist, wie man ihn manchmal einschätzen könnte.
Das heißt, das schlagende Argument für Henriksen war Spielintelligenz.
Okay, pass auf. Ich habe aber dazu eine interessante Bemerkung und du darfst mich gerne korrigieren oder ihr dürft mich beide gerne natürlich korrigieren, wenn ich da falsch liege. Ich fand, dass erst je länger das Spiel dauerte, Jens zu seiner Spielintelligenz gefunden hat und er ganz am Anfang tatsächlich sehr stark darauf bedacht war, zu verteidigen und auch von den 3 Verteidigern derjenige war, der am meisten hinten war und der am wenigsten vorne mitgemacht hat. Da war nämlich selbst Bello bei 1-2 Offensivaktionen dabei. Und ich glaube schon, dass sie erstmal geguckt haben, dass sie sich gut eingrooven als Abwehr und Bello und Chor als die Etablierten, sag ich mal, in diesem Moment, die Eingespielten, dass die offensiven Parts übernommen haben und Jens erstmal geguckt hat, okay, ich komme hier rein in die Abwehr, funktioniert das zu dritt? Und dann auch in der zweiten Hälfte, zum Beispiel beim 2-0, ja, sehr weit vorne aktiv war auch.
Und das gibt ja auch so ein bisschen wie das Spiel am Anfang auch verlaufen ist, weil wir uns ja wirklich die ersten paar Minuten angeguckt haben. Was macht Bayern? Was haben die vor? Wie kommen die rein? Auch mit dieser, sag ich mal, geschwächten ersten Elf, die sie aufgestellt haben. Wie wollen die gegen uns spielen? Was haben die vor? Und ich glaube, das war wirklich in dem Moment auch für unsere Defensive ein erstes Abtasten. Erstes Mal, dass man sich quasi nicht beweisen musste, aber dass man quasi zusammen gucken konnte, wie kriegen wir den Laden hinten dicht? Und in dem Moment, wo klar war, es funktioniert, wir kriegen das hin, wurde das Spiel ja von uns auch offensiver.
Also wir standen hinten schon sehr tief, teilweise im 5-4-1, 5-3-2, je nachdem. Also halt häufig, dass die äußeren Offensiven, sprich Lee und auf der anderen Seite Paul Nebel, wenn sie ballfern waren, also auf der Seite, wo der Ball nicht unterwegs war, defensiv eingerückt sind ins Mittelfeld, sodass du dann nur noch 2 vorne hattest, die angelaufen sind. Das war schon sehr massiert. Ging für mich allerdings auch nur so, weil bei den Bayern ein Spieler gefehlt hat. Ich habe es vorhin einmal kurz angesprochen und das ist Harry Kane. Du hast momentan keinen adäquaten Ersatz bei den Bayern. Es ist, glaube ich, generell schwer, Harry Kane irgendwie zu ersetzen. Thomas Müller kommt da nicht mehr dran. Und ich sage mal auch so, im Duell der Fußballrentner ist er von Stefan Bell ordentlich eingeschult worden an diesem Wochenende. Ich hatte meine wirklich helle Freude. Also es gab eine Szene im Stadion und ich habe sie später dann auch gesehen und das war wirklich geil in der Spielzusammenfassung. Es war schon ein Zweikampf der robusteren Art und wenn ich ehrlich bin, hätte ich ihn auch zugunsten von Thomas Müller abgepfiffen. Das war jetzt nicht die Regel. Thomas Müller ist schon auch sehr wohlfeil und fällt an der einen oder anderen Stelle und ist natürlich ganz groß mit dem Mund und jammert schnell. Aber ich glaube, Bello wollte mal austesten. So. Und ist wirklich in den Müller reingerannt. Es hat ordentlich gekracht im Oberstübchen. Und Müller liegt da, beschwert sich, kann nicht mehr. Und Stefan Bell grinst im Hintergrund, nur auf dem Boden sitzend. Und ich dachte mir so, das war ein guter Testlauf, Bello. Belass es dabei, weil beim nächsten Mal geht das so nicht weiter. Aber der hat dem auch wirklich die Lust genommen am Spielen, weil Müller war in den ersten Minuten eigentlich da. Erinnert euch an die Balleroberung gegen Amiri, der sich da wirklich dumm angestellt hat. Das hätte ganz schnell nach hinten gehen können. Und du kannst vieles in Kauf nehmen, allerdings kein Thomas Müller, der auf einmal einen Lauf kriegt. Und da dem körperlich so zuzusetzen, war für mich das entscheidende Mittel, um den Bayern eine Spitze zu nehmen, eine Anspielstation zu nehmen, um dann auch so tief in den ersten Minuten verteidigen zu können.
Ja, und ich glaube, wir sprechen ja bei den Spielen gegen Bayern auch immer darüber, dass das Möglichkeiten sind, in denen sich junge Spieler auch mal auszeichnen können. Aber wenn du dir überlegst, dass das 301. Bundesligaspiel von Stefan Bell war, ich glaube, der hat auch Bock in seiner Form, die er gerade auf den Rasen bringt, einfach mal auch gegen Bayern zu zeigen, wer der Boss ist und gerade gegen Thomas Müller einfach mal zu sagen, nee Leute, so nicht.
Ich habe es tatsächlich vorm Spiel auch 1-2 Leuten erzählt. Es erinnert mich aktuell, in welcher Form Bello ist, an die Zeit, wisst ihr noch, wo Hacki Lewandowski so hart dominiert hat in dem einen Spiel.
Ja.
Ich glaube, die Leistung von Hacking war in dem Moment ein bisschen krasser. Da war Bell etwas zurückhaltender, aber trotzdem sehr dominant. Und ich habe das Gefühl, jeder Verteidiger, und gerade jetzt diese altansässigen Verteidiger, die schaffen es mal, so ein, zwei Spiele, gerade auch gegen solche Top-Mannschaften, so dermaßen krass zu dominieren, dass es halt wirklich so ein krasses, wie so ein Career-Game, so einfach so das Spiel, wo sie sagen, okay, da blicke ich gerne drauf zurück, so.
Und damit erspiele ich mir nochmal ein Jahr Vertragsverlängerung. So.
Genau. Und noch ein Jahr. Und noch ein Jahr. Hat leider nicht jeder alte 05er geschafft.
Das ist wahr. Es haben aber, jetzt müssen wir auch sagen, verdiente Spieler werden hier wirklich nicht vom Hof gejagt. Sie werden tendenziell eher zu lange geparkt. Aber lasst uns einmal kurz bei Jens bleiben, auch wenn Bello natürlich eine überragende Leistung gezeigt hat. Denn für den, der muss sich auch vorgekommen sein wie im falschen Film. Das letzte Mal, dass der auf dem Platz gestanden hat, war ausgerechnet das 0-4 im DFB-Pokal gegen die Bayern. Das war vor satten anderthalb Monaten. Und danach keine einzige Einsatzminute mehr. Also, ich sag mal so, mental konnte er sich vielleicht auf den Einsatz vorbereiten, aber mehr kalte Hose geht eigentlich nicht.
Das ist wirklich Revenge-Game gewesen, oder?
Schon.
Also, ich glaube, gerade wenn du dann natürlich sagst, gut, ich meine, er war jetzt auch verletzt zwischendrin,
ja,
und angeschlagen ziemlich lange, glaube ich schon, dass sowas dann vielleicht ein bisschen länger an dir nagt, wenn das natürlich gerade deine letzte Erinnerung an den Fußballplatz ist. Aber deswegen umso geiler, dass er jetzt die Möglichkeit hatte, das quasi ins Gegenteil zu verkehren und da tatsächlich ja so gut mitgemacht hat. Und ich habe gerade schon das 2-0 angesprochen, wo er den Ball durchlässt. Aber man muss ja auch mal auch sagen, Jens hat auch eine 100%ige Chance eingeleitet. Und zwar die von Cassie. Und da sage ich mir, da hat er tatsächlich auch nach einer Ecke Übersicht bewiesen und hat nicht einfach irgendwie wild aufs Tor geköpft, sondern hat geschaut, okay, wo ist mein Mitspieler? Gut, der Ball ist leider nicht reingegangen, hätte man gut machen können. Aber
der hätte reingehen müssen. Das müssen wir jetzt an der Stelle aussagen.
Definitiv.
Und ich finde, das bringt uns zu einem anderen Spieler, der seit Wochen eine bärenstarke Leistung abliefert. Und das ist Anthony Cassie. Ja. Also, du hast recht, Jens, der sich vorne eingebracht hat, ist das eine. Der andere, der aber vorne reihenweise die Leute einsetzt, das ist Anthony Cassie. Der, seit Paul Nebel an seiner Seite ist, aufblüht seinesgleichen. Der hat eine 100%-Quote bei Flanken und Dribblings gehabt in diesem Spiel. Das musst du mal so schaffen. Der hat 3 von 4 langen Bällen an den Mitspieler gebracht. Also auch bei Spielverlagerungen und tiefen Bällen war der absolut mit dabei. Er hat das 1-0, ich sag mal, glücklich initiiert.
Erzwungen.
Eine sehr scharfe Flanke aus einem sehr ungefährlichen Raum. Ohne, dass Jason Lee, der ja mit einer Balleroberung die ganze Szene eingeleitet hat, schon wieder in die Spitze hätte laufen können. Da dachte er sich natürlich, ich nehme den Umweg über Kim Olise und dann natürlich zu Sieb, damit Lee die Zeit hat, bis vorne in die Spitze zu laufen.
Kalkül, pures Kalkül und Gespür für deinen Kollegen. Also das ist ganz eindeutig. Und ich meine, beim 2-0, das war natürlich auch grandiose Vorarbeit. Und ich muss jetzt einfach mal auch wirklich eine Lanze für ihn brechen, weil es ist ein Spieler, der quasi immer an der Schwelle steht, auch einfach einer der Spielhelden zu sein, der es oft dann aber nicht gerade in Zeiten von Amiri, Nebel, Burkhardt, Lee, schwierig. Aber ganz im Ernst, das ist wirklich jemand, dass der so performt, dass der so abliefert. Das Einzige, was ihm wirklich noch fehlt oder was ich mir einfach wünschen würde, jetzt gerade vor allem im Blick auf das Spiel gegen Frankfurt, er soll einfach mal einen reinmachen. Er kommt so oft in gute Positionen. Entweder stimmt der Abschluss nicht oder der Winkel ist es nicht gewesen. Aber dieses Tor, um sich zu belohnen, das ist alles, was ich mir zu Weihnachten für Anthony Cassie wünsche.
Gehe ich 100% mit d'accord. Und er hat tatsächlich ja auch in den letzten 5 Spielen 3 Assists gemacht.
Ja.
So, aber, und das ist der Unterschied halt zu Sylvain Widmer. Irgendwie, Sylvain Widmer hat da dieses Quäntchen mehr Torgefahr. Ich meine, dagegen auf der anderen Seite, Mwene ist ja auch jetzt gerade Anfang der Saison sehr viel gefährlicher gewesen, was seine Torabschlüsse angeht. Cassie ist, ich glaube, der hat es tatsächlich geschafft, sich richtig rein zu kämpfen in diese Saison. Der hatte Anfang der Saison auch ein bisschen Schwierigkeiten, wurde tatsächlich von Mwene auch in Schatten gestellt. Und sein Problem ist natürlich auch, dass er auf der Seite spielt, wo eigentlich alle Auswechselspieler, die auf der rechten, die wir an Außenverteidigern haben, sind, weil Niki Ferracznik, Silvan Widmer, selbst Danny da Costa ist ein Rechtsverteidiger und wir haben halt keine Linksverteidiger und er ist ja eigentlich der Backup-Linksverteidiger. Und das sollte man eigentlich auch nicht vergessen, dass er ja eigentlich, also natürlich, er ist ein Rechtsfuß, aber er spielt eigentlich nicht auf seiner angestammten linken Seite.
Also dafür sind seine Leistungen überragend. Das ist jemand, der sehr unter dem Radar fliegt, ohne dass das jetzt ein komplett unauffälliger Typ wäre. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut. Erneut wirklich gutes Händchen gewiesen von den Supporters, ihn auf den Zaun zu holen. Das gefällt mir sehr, sehr gut, wie sie da die Auswahl treffen. Lee musstest du mit auf den Zaun holen. Der hatte es sich natürlich auch verdient, aber zusammen mit Cassie toll gemacht. Also Anthony Cassie für mich definitiv eine der Säulen in dieser Saison, dass es so läuft, wie es läuft. Eben seit Paul Nebel neben ihm ist. Und vor diesem Hintergrund funktionierte Jens vielleicht auch besonders gut. Weil du weißt, du hast dann natürlich zwei vor dir, die besonders gut funktionieren auf der Seite. Ne? Und wenn du dann auch noch nach ein paar Minuten die Nervosität abgeschüttelt hast, die Müdigkeit von anderthalb Monaten aus den Beinen gelaufen hast und das Trauma von 4-0 zur Halbzeit vergessen hast, dann läuft es sich natürlich leichter nach vorne mit solchen zwei Offensivgranaten wie Nebel und Cassie.
Und ich glaube, das ist das, was Mainz 05 in dieser Hinserie auch so stark macht. Nicht die individuellen Leistungen von einzelnen Spielern, die dann andere mitziehen. Also man könnte ja jetzt sagen, dass quasi die das rückgängig machen der anfänglichen Irritation der Aufstellung von Paul Nebel dafür gesorgt hat, dass als er da spielen durfte, wo er hingehört, auch Cassie wirklich angekommen ist in dieser Saison. Ich würde es aber anders sagen. Ich würde sagen, das Zusammenspiel funktioniert da an der Stelle. Und du hast ein Team, die sich gegenseitig unterstützen, die quasi einen doppelten Boden füreinander finden und bilden. Und dann ist es auch für jemanden wie Jens in so einer Achse einfach, vielleicht auch ins Spiel reinzukommen. Und das ist eine Art von Sicherheit, die natürlich über den Erfolg kommt, den die Mannschaft diese Saison auch schon errungen hat, aber die auch erarbeitet ist und die, ich finde, es ganz ehrlich auch. Also ich glaube, als Spieler, wir haben jetzt oft genug darüber geredet, dass spät gewechselt wird und die zweite Reihe keine Einsatzzeiten bekommt. Aber ich glaube, wenn dann mal so ein Punkt kommt, dass du verletzungsbedingt in die Startelf reinrückst und du hast länger nicht mehr gespielt und du weißt aber, wer da auf dem Platz steht und auf welche Leistung du dich verlassen kannst und in welches System du da reinkommst an Team, dass das extrem supportend ist und dass das auch unterstützt, so eine Leistung zu bringen, wie Jens sie jetzt auch am Wochenende gezeigt hat.
Und ich glaube, dass so ein System dir auch erlaubt, die eine oder andere Schwächephase mitzuhaben und vielleicht auch mal eine ganze Halbzeit auszufallen. Und damit kommen wir von einem Unsung Hero zu einem, ich würde sagen, Unsung Hero. Und wer die Überleitung noch nicht verstanden hat, wir sprechen jetzt über den meist, ich würde sagen, weihnachtlich umfunktionierten Spielernamen des Spieltags. Ich spreche von Rocking Around the Christmas Lee, The Most Wonderful Time of the Lee und I Saw Mommy Kissing Jaesung Lee.
Feliz Navidad. Wir haben noch Stille Nacht, Heilige Nacht.
Das Schlimme ist, wenn ich am Heiligabend wieder in der Kirche sitzen werde, werde ich eine quasi eine Gender Gap da einbauen. Heilige Nacht.
Lead it snow, lead it snow, lead it snow. Es ist wirklich geil. Dieser Name ist so perfekt für Wortspiele, dass wir nicht jede Woche ein Lee-Wortspiel haben, ist auch nur seinen Leistungen zu verdanken.
Und was macht die Kurve, und was macht die Kurve draus? Lee. Was auch geil ist, muss man auch sagen, aber der Name bietet sich für vieles.
Overused, wie?
Ja, da hängt die Platte ein bisschen. Lee.
Ja, du könntest eigentlich auch mal, wir haben ja dieses Jahr noch nicht, ich vermute, es wird in Frankfurt hoffentlich soweit sein, Last Christmas wird in der Kurve hoffentlich gesungen, ich klopf auf Holz, das muss passieren. Das könnte man doch auch einfach mal umdichten, einfach alle Zeilen irgendwie auf Spielermünzen und ach, das wäre, ein Lee-Wortspiel wird sich garantiert finden.
Also Lee ist natürlich irgendwie so ein Dude. Also die Dortmunder haben schon Angst vor ihm, ja, also jetzt kriegst du wieder völlig auf den Arsch in Mainz, ja. Und wer war's? Natürlich, der trifft gerne gegen Dortmund, der Lee. Lee erzielte gegen die Bayern seine Saisontore 4 und 5, hat damit seinen persönlichen Hinrundenrekord eingestellt. Und der Südkoreaner hat es damit geschafft, einfach zwei Torschüsse in zwei Tore umzumünzen. Eine Effektivität, die er nicht immer so an den Tag legt, aber die meine These bestätigt, die ich seit Jahren, glaube ich, inzwischen wiederhole. Jason Lee ist für mich ein Stoßstürmer.
Ja, du, ich glaube, es gibt viele, viele Gedanken, die man dazu haben kann. Ich finde vor allem, wenn man sich dann die Tore anguckt, aus welchen Positionen heraus das passiert ist, auch inklusive der Balleroberung und so, und wer von außen den Ball gespielt hat, dann könnte man diese These durchaus unterstützen.
Also sie waren schon ein bisschen glücklich, muss man an der Stelle sagen. Aber Cassie zum Beispiel, auch an diesem 2-0 war er ja wieder beteiligt. Mit der Hacke Kim durch die Beine gelegt, dem anderen Südkoreaner auf dem Platz. In den Lauf von Ermindo Sieb, der an dem Tag ein glückliches Füßchen für Assists hatte und der gezeigt hat, hey, ich funktioniere im Halbraum. Ich funktioniere im Halbraum. Also wenn der Lee mal wieder einen schlechten Tag hat, bring mich im Halbraum.
Ja, und Lee hat aber auch Zeit, wie ein Brummkreisel, sich einmal um sich selbst zu drehen, um den Ball dann im Tor unterzubringen. Also das ist wirklich auch das 1-0 durch Lee, das ist ja fast schon die Körperbewegung von ihm, hat ja schon Thomas Müller-Vibes, auch wenn er einfach 20 Zentimeter kleiner ist, gefühlt. Das ist wirklich, also Jason Lee, wir haben es ja oft gesagt, eine schlechte Leistung mit Toren kaschieren, das kann man zu diesem Spiel definitiv nicht sagen. Aber ich finde es halt geil, dass wenn du quasi mit Ballast in diese Partie reingehst, weil du einfach nach 15 Minuten Burkhardt verletzt auswechseln musst und alle sich fragen, oh mein Gott, wer soll denn jetzt hier die Tore schießen? Dann kommt Jason Lee und macht den Burkhardt-Ersatz und macht es so gut, dass wir gegen die Bayern gewinnen.
Wenn wir mal auf seine Leistung gucken, glaube ich, dass Jason Lee es tatsächlich vielleicht, es hört sich jetzt vielleicht hart an, aber ich glaube, er brauchte mal, dass mit Johnny Burkhardt ein Leistungsträger, auf den wir uns verlassen konnten, ausfällt, damit er mal ein bisschen absteppen musste. Wie heißt auch der deutsche Spruch? Wie sagt man das auf Deutsch? Also er musste sich mal beweisen, dass er wirklich noch das kann. Er hat das gemacht. Er hat mehr Ballaktionen, als er durchschnittlich hatte in der Bundesliga. Er hat mehr abgefangen. Er hat 6 Bälle abgefangen. Unter anderem den Ball, der dann zum 1-0 geführt hat. Also er war wirklich überall auch unterwegs. Und natürlich hat er auch wie immer mal ein paar Bälle verloren, wo du denkst, so, pff, das war vielleicht jetzt nicht ganz so schlau. Aber ich fand auch, ja, also ich fand eigentlich seine Leistung ziemlich gut und er hat das auch tatsächlich geschafft, über 90 Minuten nicht so stark abzubauen, wie er es sonst schon gemacht hat, um das mal nett zu formulieren.
Also ich fand seinen Einsatz überragend und es war auch nötig. Ganz einfach, wenn du mit 5 Mann quasi hinten drin stehst, also man hat ja wirklich situativ geguckt, wie sich das Spiel entwickelt. Haben die Bayern wirklich Druck gemacht, dann hast du dich mit 5 Mann hinten reingestellt, 4 noch davor und 2 davor haben zugeguckt. Aber wenn du dann natürlich rauskamst oder wenn du hochgeschoben hast, dann war es schon wichtig, um eine Überzahl zu schaffen, dass Lee mit zurückarbeitet. Und das ist einfach situativ überragend gut gelungen. Lee hat das im Mittelfeld stark gemacht. Erobert den Ball, der Ball landet bei Sano. Sano leitet die Seitenverlagerung ein und dadurch fällt dann schlussendlich nach der Flanke von Cassie und der Ablage von Sieb das Tor, weil er den Weg wieder zurück in die Spitze findet. Ich glaube, das ist ja diese Position, was sagen wir so, diese Position kommt Jason Lee, suited ihm. Also die
ja, sie ist passt einfach,
die,
ja. Passt.
Die ist wirklich auf ihn geschneidert, weil nach vorne verteidigen ist nicht so seine Stärke. Zurückarbeiten und sich den Ball erobern, wiederum auf jeden Fall. Also ähnlich wie übrigens auch schon vor der Großchance von Johnny.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Gerade genau denselben Gedanken gehabt. Johnny holt den Ball selbst.
Weil kein anderer ist so bekloppt, in dem Tempo von hinten einem Spieler zwischen die Beine zu stochern. So, also, der macht das wirklich stark, wirklich gut. Das ist eine seiner Stärken. Und die andere Stärke, er hat ein überragendes Kopfballspiel. Er hat ein Näschen und er traut sich abzuschließen. Also Jae-Sung Lee ist einfach für mich ein Spieler, der vorne auch in die Spitze gehört und der im Halbraum halt immer wieder auch mal für so einen defensiven Patzer gut ist, wie den Elfmeter gegen Dortmund, wie eine gelbe Karte. Also dann resultiert daraus eine gefährliche Freistoßsituation. Also Lee hat ansonsten sehr viel Licht und Schatten. Wenn er vorne drin ist, hat er definitiv viel mehr Licht und ist für mich auch ein absoluter Bundesliga-Stürmer.
Also ich bin da absolut bei Bene, weil ich glaube, dieses Spiel hat einfach von Jae-Sung Lee verlangt, dass er auf den Platz bringt, was Bo Henriksen in ihm sieht. Und das hat er gezeigt, weil wir sehen ihn Woche für Woche auf dem Platz, nicht immer mit den besten Leistungen, und dann wird einfach mal verlangt, dass er quasi aufsteht und sich einsetzt, und was passiert? Er gewinnt mit diesen zwei Toren für uns das Spiel gegen die Bayern. Wir haben das als Mannschaft gewonnen, aber Jason Lee hat einfach vergoldet, was da auf dem Platz passiert ist. Und ganz im Ernst, ich hätte es mir auch von keinem anderen Spieler mehr gewünscht, ehrlich. Also klar, wir haben gesagt, Cassie kann seine Leistung auch mal gerne veredeln, aber es hat so wie Arsch auf Eimer gepasst, dass diese zwei Tore von Jason Lee kamen.
Wo wir gerade beim Thema Einschenken sind, Junge, du, also Bene. Also zwei Punkte. Erstens, hier ist Technik auf dem Tisch. Zweitens, der Tee gehört in die Tasse, nicht daneben. Und jetzt nimm dir bitte noch...
Weißt du, da habe ich so lange über Jason Lee geredet,
nimm
um das
bitte
hier
noch
zu vertuschen.
Nein, wir sind der gläserne Podcast.
Der Bene kann nicht einschenken.
Der Bene ist kein Jason Lee, halt mir das fest.
Wo ist der einschenkende Karnevalsverein, wenn man ihn mal braucht?
Jetzt, also du überforderst mich mit allem, was du... Lass das
du
doch.
Bist auch schon mit Einschenken überfordert jetzt, ehrlicherweise. So.
Ja.
Also,
ich hab was. Also, Leute, wer, von dem man hätte erwarten können, dass er vielleicht ein bisschen überfordert ist und dafür das gar nicht gezeigt hat und seine Sache ehrlicherweise extrem gut gemacht hat, war Amindo Sieb.
Ja.
Weil, wie gesagt, Johnny Burkhardt in der 15. Minute runter, verletzt, ist einfach, er hat die Chance, wir haben gerade drüber geredet, Lee erobert den Ball, gibt ihn auf Johnny durch, der läuft frei aufs Tor zu, macht es ehrlicherweise auch nicht besonders clever, ne? wenn er gekreuzt hat und gefoult wird, ist es eine rote Karte, aber du siehst quasi im Abschluss schon, dass er sich verletzt hat, er legt sich direkt hin, sagt sofort, ich muss raus, Amindo Sieb muss rein, und es war klar, dieser Junge hat immer den Nachteil gehabt, dass Hong vor ihm eingewechselt wurde und Bo Henriksen eigentlich in der letzten Zeit nicht auf ihn gesetzt hat, nachdem er anfangs der Saison ihn wirklich öfter gebracht hat. Und dann kommt er in so einem Spiel rein gegen die Bayern.
Also Amindo Sieb hätte ja auch noch guten DFB-Pokaltrauma haben können, weil der durfte ja tatsächlich gegen die Bayern starten, übrigens genauso wie Gabi damals. Mhm. Also zwei Bayern-Spieler, also zwei Spieler, die wir von den Bayern ausgeliehen haben. Und das hat er wirklich gut gemacht. Das andere, wo wir nochmal kurz auf Johnny gucken, so wie der sich hat fallen lassen, so habe ich mich früher immer aufs Bett fallen lassen, wenn meine Mutter hochgerufen hat, dass ich mal wieder aufräumen soll. Also da war wirklich, nee.
Das war Resignation.
Kein
das war
Bock
wirklich,
mehr.
Das war genau, dieses Alter, fuck off, muss dieser Scheiß jetzt schon wieder sein. Es hat mir, ich habe das nur erst in der Wiederholung gesehen, es tat mir wirklich so weh, wie du hast in deinen Augen gesehen,
och,
Scheiße,
nö.
Das ist was.
Ja, aber ich glaube auch, es war eher so, ich habe die Reaktion nicht negativ gelesen. Sie war jetzt nicht, fuck, da ist richtig was in die Hose gegangen.
Ja, aber es war einfach verärgert über die Situation.
Genau, es war genervt. Es war so, warum jetzt schon wieder? Also so gezerrt quasi. Weißt du, so dieses, wo du denkst so, ah, es fährt mir in den Arsch, verdammt, warum jetzt?
Er ist ja schon getaped auf den Platz gegangen. Und ich glaube, das war das, was so ein bisschen diese Resignation hervorgerufen hat, dass du einfach sagst, du weißt, du gehst vielleicht nicht ganz super fit in so ein Spiel und dann machst du quasi deinen ersten Lauf allein aufs Tor und merkst direkt, das läuft heute nicht.
Ich habe tatsächlich das Gefühl bei Johnny schon häufiger gehabt, dass wenn er diese, sag ich mal, 60, 70 Meter Sprints ansetzen muss, dass dann was passiert. Also ich kann das jetzt nicht beweisen, aber ich meine mindestens noch eine weitere Situation in der Erinnerung zu haben, wo Johnny nach so einem Sprint sich verletzt hat.
Gefühlte Fakten mit Bene Berz. Also ich fühle diese Statistik, muss ich sagen.
Ja, also ich habe das, also ganz ehrlich, um das mal so klar zu formulieren, wenn Johnny in so einen 60-Meter-Sprint geht, habe ich direkt Angst, dass was passiert danach.
Die Angst verstehe ich. Und nach dem letzten Spieltag, glaube ich, ist sie nicht kleiner geworden.
Wobei man ja jetzt die Frage in den Raum stellen muss, müssen wir uns denn Sorgen machen? Also ich nehme jetzt mal an, es ist noch nichts weiter kommuniziert worden, dass Johnny für die Hinrunde mal ausfällt. Also wenn es einen Zeitpunkt
mindestens
gab.
Mindestens das eine Spiel jetzt gegen Frankfurt. Bochum ist ja in 3 Wochen oder so, da sollte er schon wieder fit sein.
So, das denke ich halt auch, ohne es jetzt beweisen zu können. So hat sich meine gefühlte Faktenlage zumindest angefühlt. Trotzdem muss jetzt die Frage erlaubt sein, habt ihr Johnny in diesem Spiel vermisst?
Nee, und ich glaube, das liegt einfach daran, dass Lee, wie gesagt, die Leistung, die man von ihm erwartet, also die man erwarten wollte, gebracht hat, aber eben auch, dass mit Amindo Sieb jemand reingekommen ist, der einfach funktioniert hat, und zwar in so einem Maße, dass er einfach zwei Assists gemacht hat von diesen zwei Toren, die wir gegen Bayern geschossen haben.
Und dann hat Henriksen tatsächlich auf drei Positionen anders reagiert, als er es für gewöhnlich tut. Er hat Jens aus dem Zentrum auf die Halbposition gezogen, er hat Sieb vom Zentrum auf die Halbposition gezogen und er hat Lee von der Halbposition ins Zentrum gezogen. Und du siehst auf einmal, wie diese Spieler funktionieren können. Natürlich war es so, dass du da vorne mal durchrotiert hast und dass das, ne, aber dass Lee permanent den Stoßstürmer gegeben hat, in dieser Art und Weise und auch quasi ein Verbindungsspieler in manchen Situationen gegeben hat, ne, also so hast du das von ihm jetzt so häufig noch nicht gesehen und schon gar nicht über 90 Minuten. Und er hat für mich das beste Saisonspiel abgeliefert gegen die Bayern.
Ja, was mir tatsächlich bei der ganzen Diskussion, die wir jetzt gerade eben auch geführt haben, noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, jetzt gerade in Bezug auf Amino Sieb, weil es mir gerade eingefallen ist. Amino Sieb wurde hinterher wieder ausgewechselt. Und zwar, weil er offensichtlich, und das hat Henriksen auf der PK nach dem Spiel gesagt, noch nicht fit genug ist für 90 Minuten. Und das finde ich tatsächlich dann schon krass, dass ein Spieler, der jetzt quasi, also sag ich mal, drei Viertel von der Hinrunde haben wir jetzt schon hinter uns, vielleicht sogar ein bisschen mehr, dass der dann nicht die körperliche Fitness hat, 90 Minuten zu gehen und der vor allem schon relativ lange bei uns im Team ist und eigentlich seit der Saisonvorbereitung eigentlich alles mitmacht.
Das bringt mich zu einem Punkt, über den ich sehr gerne heute mit euch diskutieren würde. Und zwar auch nochmal hinsichtlich der Äußerungen von Henriksen in den vergangenen Wochen, hinsichtlich seiner Wechselpolitik, die nach wie vor ein Thema ist. Schauen wir jetzt in diesem Spiel mal auf Jens, du hast Sieb angesprochen, wir schauen auf Fong und wir schauen auf Unisivo. Also die Frage in den Raum gestellt, ist das Misstrauen in die zweite Reihe, das Henriksen formuliert hat und auch wechseltechnisch eigentlich spiegelt, angemessen? Nach den Erfahrungen in diesem Spiel.
Tja, das ist wirklich eine richtige Scheißfrage, weil eigentlich ist die Antwort ja und nein.
Ja, ich wollte gerade sagen, für jedes Argument in die eine oder die andere Richtung gibt es ein Gegenargument. Also wenn wir sagen, wir haben Amino Sieb gesehen, gut, dann ist sein Gegenargument gegen sich selbst seine Fitness. Wenn wir sagen, wir gucken vielleicht noch da drauf, wer sonst noch eingewechselt wurde, dann wird es einfach schwierig.
Lass uns gerade mal bei Sieb bitte bleiben. So. Damit wir hier auch eine gewisse Struktur drin haben. Sieb muss sich natürlich, würde ich anführen, auch eine Fitness erst wieder erspielen. Also du holst dir eine Wettkampfhärte, du holst dir wirkliche Fitness erst im Spiel. Bei Henriksen klang es jetzt so, als ob es Grundlagenfitness wäre. Was mich dann schon brutal wundert, weil in meiner Wahrnehmung war der jetzt nicht schwerer verletzt, länger raus. Und hat vorher ja auch schon gute Spiele gehabt. Und du hättest es ja theoretisch gar nicht zum Thema machen müssen, wenn du ihn häufiger gebracht hättest, weil dann hätte er sich diese Fitness eventuell geholt, weil für 30 Minuten hätte es ja all dieweil gereicht.
Nicht nur das, sondern die Aussage allein, dass ein Spieler diese Fitness nicht hat, das ist eine Aussage, der bist du nicht gezwungen. Also du kannst mit Sicherheit auch ihm positiv auslegen, es war nicht geplant, dass er in der 15. Minute schon reinkommt. Er hat alles gegeben, hat sich absolut aufgerieben und dann ging einfach nichts mehr. Da musst du nichts über den Fitnessstand des Spielers sagen. Du kannst das mit dem Spiel begründen. Das sind so Aussagen, die erinnern mich dann wiederum an Bo Svensson, der irgendwelche jungen Spieler dann anzählt, obwohl es völlig unnötig ist.
Ich würde jetzt einfach mal dagegen halten. So eine Aussage kann natürlich auch einen jungen Spieler anspornen. Er hatte Sieb einige Minuten schon gegeben. Die hat er auch wirklich zurückgezahlt. Und eigentlich war jetzt mal das öffentliche Signal, hör mal Junge, du würdest ja mehr spielen, wenn deine Fitness stimmen würde. Und so ein junger Spieler, da stimmt vielleicht im Alltag noch nicht so die Professionalität. Und dann ist das mal, finde ich persönlich, anders als bei Svensson, eher so ein leichter Klaps auf den Hinterkopf als: Junge, ich flex dich hüfthoch weg.
Stopp, dazu muss ich aber auch sagen, Bo Svensson war verbal nie in der Lage, leichte Klapse auf den Hinterkopf zu verteilen. Der hat immer direkt Schellen ausgepackt. Bei Henriksen ist das ein bisschen anders.
Schädelbasisbruch.
Ich muss auch sagen, jetzt kurz noch, um darauf einzuhacken, dass eigentlich müsstest du ja erwarten, dass wenn es tatsächlich um so Grundlagenfitness geht und da offensichtliche Probleme bestehen, dann muss es doch auch ein Gespräch zwischen dem Trainerteam und dem Spieler gegeben haben, um zu sagen, ey, vielleicht musst du mal neben den Trainingseinheiten, die wir haben, ein bisschen was tun.
Ich finde es tatsächlich, eigentlich hast du vollkommen recht. Aber ist es für euch nicht, also auch so, also ich empfinde das so, dass die ganze Saison über Amendo Sieb eigentlich der Einwechselspieler Nummer 1 war. Wenn wir jetzt über alle Spiele gucken, selbst Paul Nebel oder sowas ist am Anfang der Saison nicht viel eingewechselt worden. Und da war Sieb eigentlich schon der Spieler, der am beständigsten immer wieder gebracht wurde. Halt nicht für lang und eigentlich nie länger als 30 Minuten. Aber okay, jetzt, das war natürlich jetzt gerade das letzte Heimspiel, was ich noch sehr präsent in der Erinnerung habe. Da kam Sieb rein in der 88. Minute und er hat noch drei sehr gute Chancen gehabt. Also ich habe eigentlich nie den Eindruck gehabt, dass, wenn er reinkam, er negative Argumente für sich gemacht hätte.
Ich glaube das auch und ich glaube, deswegen ist vor diesem Hintergrund die Aussage von Henriksen einfach anders zu lesen.
Komisch.
Nein, ich finde sie überhaupt nicht komisch. Ich probiere sie jetzt mal zu erklären. Also aus meiner Sicht, jetzt wissen wir natürlich nicht, ob es sich um Grundlagenfitness handelt. Er hat die komplette Vorbereitung mitgemacht, er war nicht länger verletzt. Ich würde mal sagen, die Grundlagenfitness stimmt in weiten Teilen. Aber er hat natürlich einen Spielstil mit seiner hohen Geschwindigkeit, mit vielen 1-gegen-1-Situationen, viele Sprints, die sehr kräftezehrend ist. So, und vielleicht reicht da das eben nicht, weil bei ihm die Professionalität eben noch nicht komplett den ganzen Alltag
oder
angenommen hat.
Oder er ist einfach noch nicht, er ist noch nicht lang genug Profi, dass er sich eingeschliffen hat, dass er das direkt adaptieren kann, sagen wir es mal so.
Jetzt könnte er aber natürlich trotzdem unzufrieden sein, weil er ja eben gute Leistungen gebracht hat. Und das ist total nachvollziehbar. Und er kann Ansprüche stellen, finde ich, aufgrund der Leistungen, die er gebracht hat. Und wir sagen ja auch, eigentlich hätte er für Lee schon ein paar Mal kommen dürfen. Und dann ist es vielleicht eben so ein Zwischending, dem Jungen einen kleinen Klaps mitzugeben, zu sagen, Leute, die Fitness ist noch nicht ganz da, sonst, das ist ungesagt, aber das klingt mit, sonst würde er ja spielen, ja. Und ich glaube schon, dass er damit auch jetzt in einer Phase, wo noch nicht klar war, wie lange fällt Johnny aus, Sieb zeigen wollte, Junge, also jetzt ist deine Phase, pack drauf.
The time is now, ja.
The time is now, jetzt solltest du öfter mal laufen, so ungefähr.
Ja? Ich glaube tatsächlich, es macht für mich keinen Sinn, dass es die Grundlagenfitness ist. Nee. Wirklich, das wäre ja, also so ein das macht
die holst du dir auch nicht mehr unter der Saison, die holst
sagen,
du dir vor der Saison.
Der Zug ist abgefahren.
Also ich denke, ich meine, jetzt kurzer Vorgriff auf die Vorbesprechung von das Frankfurt-Spiel. Ich glaube, dass Sieb starten wird. Und ich glaube, dass Sieb wahrscheinlich in der 65. Minute ausgewechselt wird. So wie ich Henriksen jetzt verstanden habe, ist er so vorhersehbar. Normalerweise schon. Man weiß, wann die Wechselfenster sind und gerade dadurch, dass er es jetzt nochmal so betont hat, kann man da schon, glaube ich, sehr viel Geld drauf setzen.
Vor allen Dingen, weil aber jemand anderes in der Offensive überhaupt keine Aktien für sich sammeln konnte und ich spreche hier von Karim Unisivo. Ich sag mal so, so platt wie Amendo Sieb angeblich war, wirkte Karim Unisivo nach dem ersten Lauf.
Nee, und das ist, glaube ich, der Punkt, wenn du sagst, du guckst dir an, für wer wäre die Alternative zu Amendo Sieb und guckst auf Hongo und guckst auf Karim Unisivo, der ja zuerst eingewechselt wurde und siehst dir dann nochmal an, was Karim gegen die Bayern gespielt hat. Also, wenn wir davon reden, dass jemand eine Chance nutzen will, dann weiß ich nicht, was da, also da ist die Message ist komplett an ihm vorbeigegangen. Das war, also selbst, wir haben uns ja noch im Stadion so aufgeregt, weil es die Situation gab zwischen ihm und Peretz, wo dann die Frage war, wurde Karim gefoult, war es ein Elfmeter und dann kommt hinterher raus und du die Zusammenfassung anguckst, nein, das war ein Foul von Karim, seine Leistung war mehr als unglücklich, er ist vorne nicht mit angelaufen, er war nicht präsent, du hast, also wenn wir davon reden, dass du manchmal mit Hong wenig Leistung auf dem Platz hast, dann hat Karim gezeigt, was es bedeutet, gar keine Leistung auf den Platz zu bringen.
Und dann rutsche ich jetzt einfach mal in die Rolle des Advokaten von Karim Unisivo. Hat ja auch keine Spielpraxis, ne? Also auch keine Kurzeinsätze, gar nichts gehabt.
Ja, aber dann Spielerstreik?
Kam aus einer...
Im Spiel gegen die Bayern?
Kam ja auch aus einer Verletzung. Was mir aber auch gefehlt hat, und da gebe ich Felicitas recht, war dieser unbändige Wille. Und dafür reicht es nicht, einmal verspätet in den Torwart reinzuspringen. Also mir hat die Giftigkeit gefehlt. Mir hat das Nachgehen wollen gefehlt. Mir hat das jetzt gehe ich aber mit Volldampf in die Tiefe rein, weil Karim ist ja jetzt auch nicht unbedingt langsam. Und ich dachte mir eigentlich, das ist ein guter Move von Henriksen. Also auf die verunsicherte Bayern-Abwehr jetzt einen komplett wilden und motivierten Karim Onisivo loszulassen. Hör mal, der Karim, der gibt dem Johnny noch eine Aufgabenstellung für die Rückrunde mit.
Ja. Es ist ein bisschen komisch zu sehen. Ich möchte jetzt gerne nochmal ganz kurz über diese Szene reden mit Peretz. Weil, gut, ihr habt jetzt gesagt, das ist ein Foul. Ich bin der Meinung,
hat das gesagt.
Du hast auch gesagt, er ist in Peretz reingesprungen.
Das stimmt so, schon, aber so, ich sage aber, mal so, ich hätte gar nicht gepfiffen.
Genau. Genau so hätte ich es nämlich jetzt auch gesehen, weil es ist ein ganz klarer Kampf um den Ball. Karim hat den Ball, er springt hoch und Peretz springt ihm quasi in seinen Laufweg rein und faustet ihm noch den Ball an den Kopf. Also er war wirklich kurz davor, den Ball auch zu bekommen und deswegen ist das für mich einfach ein ganz normaler Zweikampf. Er sieht natürlich ein bisschen dumm aus, dadurch, dass er sein Knie so hoch hat, was ich überhaupt nicht verstehen kann, warum. Aber nicht so wie einige Sport1-Kommentatoren sehe ich da nicht eine gelbe Karte oder was auch immer.
Du meinst Münchner Medienhäuser.
Ja, um das ganz kurz anzureißen, weil wir jetzt eine Pause gemacht haben, ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Ich finde diese prätentiöse Berichterstattung ja so dermaßen nervig. Also es geht mir, glaube ich, gar nichts rein, wenn ich schon den ersten Satz in der Zusammenfassung höre. Ja, wenn die Bayern nach Mainz kommen, dann macht man mal ein paar Fotos mit dem Eberl. Und ich mir so, fuck off.
Nee, also es ist ja immer wieder schön, wenn wir gegen die Bayern gewinnen, kommt man ja an diesen Punkt, dass man sagt, man nimmt alle Spielzusammenfassungen im linearen TV mit, die es gibt. Das heißt, der erste Termin ist die Sportschau und dann kommt morgens um 9 hier Sport 1 und das ist dieser...
Der Zone folgt dann noch
genau,
Sportstudio
dieser,
nachts
dieser,
irgendwann. Ja,
dieser Kontrast zwischen dem, was du quasi samstags abends an Zusammenfassung bekommen hast und dem, was du sonntags morgens siehst. Also ich glaube, wenn das die erste Spielzusammenfassung gewesen wäre, die ich generell gesehen hätte, ich hätte mich gefragt, welches Spiel hat der gesehen? Also allein zu sagen, hier, Schiri, Musiala wird gefoult, da kann man mal gelb geben. Niemand anders hat dieses Foul gesehen oder thematisiert, aber Hauptsache Sport 1 packt es nochmal aufs Tablett.
Der Chor, der tritt und tritt und tritt und tritt. Und
ich dachte das auch. Und es ist jedes Mal derselbe fucking prätentiöse Scheiß-Kommentator, Moderator, was auch immer, Zusammenfassungsmensch, Redakteur.
Du bist auch nur so ein Zusammenfassungsmensch.
Ganz ehrlich, der fuckt mich eh schon ab. Aber ganz ehrlich, diese Zusammenfassung, da dachte ich wirklich, ich glaube, die haben gekokst zwischendrin. Also die haben sich das Spiel richtig schön zurecht gelogen.
Vor allen Dingen, sie hatten ja eigentlich die meiste Zeit, es zu schneiden. Ich glaube, das ist das Frustrierendste. Ne, die mussten es nicht noch am Abend für irgendeine Berichterstattung machen, wie die Sportschau oder das Sportstudio, die dann noch ein Stündchen mehr haben. Nein, die hatten die ganze Nacht Zeit, das Spiel mehrfach zu gucken. Das heißt, du könntest ja durchaus eine fundierte Analyse in den Raum werfen, anstatt, plumpe Thesen.
Also erstens fundierte Analysen und Sport 1 schließlich, glaube ich, grundsätzlich aus. Ich glaube, die hatten genug Zeit, um zu überlegen, wie sie eine Antithese machen können, bevor dann im Doppelpass die Frage kommt, ist Vincent Kompany noch der richtige Trainer für die Bayern?
Also, gut. Lassen wir das
wir
Thema
haben
da.
Wir haben die Bayern kaputt getreten. So.
So. Und da komme ich nämlich auf was ganz Wichtiges, was ich auch am Samstag schon im Stadion gesagt habe, was jetzt tatsächlich durch die Medien geistert. Ich habe es heute Morgen gehört im Bundesliga-Update von der Sportschau. Die große These ist, Mainz 05 wird das Zünglein an der Waage für die Herbstmeisterschaft.
Nein! Oh, was? Ah, was? Wie das Zünglein an irgendeiner Meisterschaft? Heiße These.
Aber jetzt greifen wir schon in der Hinrunde ein, Leute. Weil...
Und in der Rückrunde in den Abstiegskampf.
Wir haben ja jetzt die Bayern haben ja jetzt Punkte verloren, dann spielen wir noch gegen Frankfurt. Das heißt, Leverkusen wird Herbstmeister, Leute.
Das wäre auf jeden Fall witzig. Ich habe auch zwischendrin mal gehört, die Bayern haben gar nicht mehr Punkte, sondern sogar weniger Punkte als damals unter Thomas Tuchel. Nur Leverkusen hat halt nicht alles weggeknallt zu dieser Phase.
Und Uli Hoeneß hat halbwegs die Klappe gehalten.
Aber... ich würde dann gerne noch über den vierten in der Runde sprechen, weil ich glaube, bei Jens sind wir uns einig, dass er seine Leistung gezeigt hat und dass er auch für mich wieder ein Kandidat gegen Frankfurt ist. Da wird es Danny da Costa überhaupt nicht leicht haben. Und solange Bell die Leistung bringt, die er bringt, ist Jens auf der Halbposition vermutlich sogar die bessere Lösung. Sehr viel Tempo, gehörige Spielintelligenz. vielleicht sogar noch einen Tacken torgefährlicher, weil auch noch Kopfball stärker als beispielsweise ein Danny da Costa. Aber ich würde gerne über Hong sprechen. Hong haben wir nämlich in den vergangenen Sendungen auch immer wieder klar gesagt, keine Einwechseloption. Eigentlich nimmt er Leuten, die es wirklich verdient hätten, den Platz weg. Wie war es denn dieses Mal?
Ich kann dazu keine Aussage treffen, weil ich ihn nicht richtig gesehen habe. Also ich habe, also er ist mir tatsächlich nicht negativ aufgefallen. Und ich glaube, das ist auch das Positivste, was ich über Hong gesagt habe diese Saison.
Die Frage, die ich mir stelle, wer wäre eine Alternative zu Hong gewesen? Und ich glaube, das ist nämlich der Punkt. Also wenn wir darüber reden, dass wir jetzt bald ein Wintertransferfenster haben und wir sehen, wenn Johnny Burkhardt ausfällt und ein Amendo Sieb nicht fit genug ist, um über die 90 Minuten zu gehen, dann sind unsere Alternativen vor allem Hong und Karim Onisivo. Und das bedeutet für mich, du solltest vielleicht mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, weil das, was wir gegen die Bayern von den beiden gesehen haben, ich meine, bei Hong ist es jetzt zum wiederholten Mal keine Glanzleistung oder überhaupt eine Leistung, wo ich sagen würde, die qualifiziert ihn dazu, eine Einwechseloption zu sein. Also wenn wir jetzt darüber reden, dass wir ja zwei Tore geschossen haben, aber wir haben auch noch ein Gegentor bekommen. Also die Leistung von Hong war insofern, ja, er war nicht so auffällig schlecht, sag ich jetzt mal, wie vielleicht in den Spielen davor. Er war aber auch nicht so gut, dass er mitgeschwommen ist.
Ich würde ganz kurz deine Frage, die du irgendwann zwischendrin gestellt hast, beantworten. Und zwar für mich wäre Niki Ferracznik jemand, den man in diesem Spiel sehr gut hätte bringen können. Gerade, weil er immer mal wieder in der Vorbereitung auch auf der offensiven rechten Seite gespielt hat. Und zweitens, weil Niki Ferracznik natürlich dadurch, dass er Verteidiger ist, auch potenziell noch eine Variable ist, dass wenn du wirklich mal hinten mauern musst, der dir Flexibilität bringt, weil Cassie, der nominelle Rechtsaußenverteidiger, ja auch sehr variabel ist und auch häufiger mal in der Mitte schon gespielt hat. Und dann kannst du nämlich einfach dir die Spieler zurechtrücken und musst nicht mehr hinterher wechseln. Und Niki Ferracznik, was er gezeigt hat, offensiv war bisher eigentlich auch immer aller Ehren wert. Und als erster Anläufer auf der rechten Seite hätte ich ihn auf jeden Fall gesehen.
Bringt mich zu einer Sache. Ich habe das in der letzten Woche schon mal angesprochen. Ich habe das mit Fußballpragmatismus beschrieben und das Thema frische Beine hat mir auch eine sehr lange, mehr nachrichtenlange sogar, Widerrede eingebracht. Lieber Lukas, du kriegst von mir übrigens noch eine Antwort. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe verpennt, aber ich werde mich noch melden. Keine Sorge. Aber ich möchte es hier noch einmal aufwärmen und vielleicht kann ich es diesmal besser erklären. Und zwar reden wir häufig darüber, welches Spielerprofil eingewechselt wird. Das ist für mich aber überhaupt nicht entscheidend in diesem Moment, sondern ich stelle mir eher die Frage, was braucht es auf dem Platz? Und jeder Spieler, der im Kader steht bei uns, ist gut genug, um in der Bundesliga zu verteidigen. So. Und wenn es nur noch darauf ankommt, zu rennen, Zweikämpfe zu machen, dann kann das jeder von den Jungs in diesem Kader. Und dann ist es für mich keine Argumentation, zu sagen, ja, also der Hong, der soll sich halt mal entwickeln und der Niko Ferracek, das ist ja gar nicht seine Position beispielsweise, sondern dann sag ich, Pragmatismus, guck nicht, ist das seine Position, überspitzt gesagt, guck nicht, ist das Spielerprofil von ihm passend in dieser, das ist gar nicht wichtig, sondern was soll der jetzt gerade der Mannschaft in dieser Spielphase geben? Nur noch frische Beine. Nichts anderes war da mehr gefordert. Und Niki Ferracznik, das kann man ja auch noch sagen, bringt ja auch noch ein gewisses Tempo mit. Gefährlich wäre es vermutlich auch noch geworden.
Das erinnert mich ein bisschen an Moneyball. Es ist halt wirklich so, wir kaufen nicht Spieler, oder kaufen in dem Fall bei Moneyball, kaufen nicht verschiedene Spielertypen, sondern wir gucken genau, welches Prozent Dings bringt mir der Spieler in dieser Situation. Und hinterher ziehe ich mein Resultat raus.
Und ich glaube, genau das ist der Punkt, weshalb ich jetzt in der Diskussion auch Nelson Weiper ausgeklammert habe. Weil ich glaube, der hat einen ganz schweren Stand unter Henriksen. Und wenn wir darüber reden, dass die Überlegung ist zu sagen, du brauchst jemanden, der läuft, verteidigt und im Zweifelsfall vielleicht noch eine clevere Idee für vorne hat, dann ist gerade das Laufen und Verteidigen und das körperliche Spiel etwas, wo ich der Meinung bin, dass Nelson Weiper diese Attribute unter Henriksen nicht zugeschrieben bekommt und deswegen im Moment kein Land sieht.
Was mich dann zu dem Punkt bringt, der jetzt immer wieder mal hochkocht, also was machst du jetzt mit Nelson Weiper? Weil Johnny, wir wissen jetzt gerade noch nicht, wie lange er ausfällt, wir gehen jetzt mal nicht von einer längerfristigen Verletzung aus. aber eigentlich hätte das seine Saison sein können. Also er hätte der zweite Brian Gruder sein können. Ist er aber nicht. Und deswegen wäre für ihn vielleicht doch eine Station unterklassig erstmal zu bevorzugen zur Winterpause, damit er Spielpraxis bekommt, weil die braucht er unbenommen.
Und er kriegt ja aktuell nur in der zweiten Mannschaft.
Ja. Was heißt nur? Also das ist natürlich auch Wohlfühlbereich bei Benjamin Hoffmann. Ja, der bringt ihn auch weiter. Aber ich glaube, er muss mal aus der Komfortzone Mainz 05 raus eventuell und nochmal mit dem harten Profi-Alltag konfrontiert werden. Wo es bei Amin Dousib vielleicht mit dem Klaps auf den Hinterkopf getan ist, ist es das bei Nelson Viper allem Anschein nach zurzeit nicht.
Ja, es macht mich unheimlich traurig, weil ich mir wirklich gewünscht habe, dass Nelly einfach an die Leistungen, die er schon hat zeigen können, bei Mainz 05 anknüpfen kann. Auf der anderen Seite denke ich mir dann, wir haben aktuell gerade in unserer ersten Elf ein Paradebeispiel dafür, was es bedeutet, wenn jemand bei uns Leistungen zeigt, das nicht konstant machen kann, ausgeliehen wird, zurückkommt und so viel besser ist. Und das ist halt mit Paul Nebel einfach gerade der Fall. Und ich glaube, wenn Nelly sich überlegt, dass es keine persönliche Niederlage ist, jetzt im Winter zum Beispiel ausgeliehen zu werden, um dann Spielpraxis zu bekommen, dann ist das eine Möglichkeit, darüber wieder reinzukommen. Ich meine, der hat genug. Ich habe jetzt gerade überlegt, natürlich ist auch Robin Zentner ein Beispiel dafür.
Ich wollte gerade reinkrechen und sagen, du meinst natürlich Robin Zentner.
Also es gibt genug in der aktuellen Mannschaft, die da, glaube ich, gut...
Auch Stefan Bell übrigens.
Ja?
War der mal ausgeliehen?
War der verliehen?
Frankfurt.
Ich dachte, Frankfurt war seine... Ah, ist auch egal. Ich dachte, das war irgendwie... Ja. Falsche Erinnerung, ist auch egal.
Ja, auf jeden Fall gibt es genug Ansprechpartner in der aktuellen Mannschaft von Mainz 05, die mal darüber sprechen können, was ist, wenn man mal ausgeliehen wird, um sich woanders zu beweisen und zurückzukommen.
Ja, und am Ende, manchmal bringt einem so ein Tapetenwechsel auch nochmal einen richtigen Schub in die Karriere. Und damit wären wir eigentlich auch schon bei einer Person, über die wir noch gar nicht so richtig geredet haben, ist jetzt auch ein anderer Themenkomplex. Aber warum wir auch gegen Bayern so gut gespielt haben, war, dass wir extrem kämpferisch insgesamt waren. Und da tatsächlich mit das scheinende Beispiel ist einfach Nadim Amiri, der einfach mal 15% mehr Zweikämpfe gewonnen hat, als er es normalerweise im Durchschnitt gemacht hat, der auch mehr gefoult hat, aber auch mehr gefoult wurde. Also er war wirklich sehr aktiv. Er hat weniger angekommene Pässe. Also er war wirklich überall auf dem Feld, er hat geackert und er hat nicht so diese spielerischen Sachen wie sonst immer gemacht, sondern er hat wirklich mit seiner Körperlichkeit brilliert. Und wenn wir jetzt mal gerade zum Beispiel an die Fouls denken, er ist einige Male richtig hart angegangen worden. Und damit natürlich gibt er auch anderen Spielern die Möglichkeit, vielleicht spielerisch mehr zu brillieren.
Ich finde es so geil, dass du Leute bei uns kaputt treten kannst, in der Hoffnung, dass dann das Spiel zum Erliegen kommt und unsere Truppe inzwischen so gut ist, dass sie das auffangen kann. Du nimmst einen Nadim Amiri aus dem Spielerischen raus, du nimmst einen Johnny Burkhardt, der Topscorer ist, komplett aus der Mannschaft raus und diese Mannschaft funktioniert trotzdem. Ein Nadim Amiri ist sich gerade nicht zu schön, um hart zu arbeiten, ja? Das macht Spaß. Das macht mir Laune zu sehen. Dann hatte er seine eine Torchance, wo der steil drauf knallt gegen Perez, irgendwann Ende zweiter Halbzeit. Der macht einen Purzelbaum, steht auf und sprintet wieder zurück. Und ich dachte mir so, wow, Nadim, Alter, du hättest auch kurz 2 Sekunden liegen bleiben dürfen, einmal kurz durchatmen können. Nö, der war Feuer und Flamme.
Das ist für mich auch so der Beweis, dass ein Spieler, von dem viele sagen, der ist das Herzstück und der Grund dafür, warum Mainz 05 im Moment so gut ist, warum sie so sind, wie sie sind, dass das nicht unbedingt stimmt. Also ja, er ist für uns natürlich extrem wichtig, aber Nadim ist nicht ohne Fehl und Tadel. Wenn wir an den Anfang der Saison dran denken, wo er aufgrund der Unsicherheit hinten in der Kette viel mit aushelfen musste, viel defensiv gefordert war, genau dieses Körperliche manchmal bringen musste.
Und so übertrieben und, hat teilweise auch, und, sich und, so eine Rote abgeholt, ja, hat, komplett genau. Unnötig.
Und,
ja?
Und quasi da einfach ein anderes Spielerprofil zeigen musste, was er eigentlich nicht bringt und es jetzt gegen die Bayern aber aufs Tableau bringt und sagt, hier, boom, das kann ich auch. Das zeigt ja auch, dass die Möglichkeit besteht, dass man sich als Nadim Amiri in dieser Mannschaft bald noch weiterentwickeln kann.
Es zeigt vor allen Dingen, dass die Spieler gucken, was wird von mir in dieser Situation auf dem Platz gebraucht, unabhängig vom Spielerprofil. Nochmal. Und dann kann ein Moritz Jens, der eigentlich als Zentraler geholt wurde, auf der Halbposition spielen. Dann kann ein Cassie, egal auf welcher Seite, auf einmal spielen. Dann spielt ein Jisung Lee auf einmal halt in der Sturmspitze. Und ein Amin Dousib, der in den vergangenen Wochen, wenn überhaupt, eher zentral eingewechselt wurde, rückt halt in den Halbraum. diese Ambivalenz, diese Bereitschaft, einfach nur das zu bringen, was gerade verlangt wird auf dem Platz, ich glaube, um dann den Kreis zu schließen zu Nelly Viper, die geht dem nämlich gerade ab. Und das ist so der Punkt, wo ich mir denke, die Spieler, die in der zweiten Reihe sind, müssen diese Bereitschaft an den Tag legen, das zu bringen, was auf dem Platz verlangt wird, abseits ihres Spielerprofils. Und wer das nicht tut, der wird auch nicht spielen. Das ist eigentlich eine sehr einfache Grundregel, die aber wirklich hart ist. Und wenn du nicht aus deiner Haut kannst, dann hast du ein Problem.
Und was diese Sachen wirklich im Endeffekt bewirkt haben, waren, wir haben einen der besten deutschen Spieler, die es aktuell gibt, mal dermaßen aus dem Spiel genommen, nämlich Musiala, kam überhaupt nicht klar mit unserem Spiel. Musiala macht normalerweise 3,4 Schüsse pro Spiel gegen uns, einen Schuss, aber der ging nicht aufs Tor. So, und normalerweise bringt er 1,5 ungefähr aufs Tor. Also klarer Unterschied. Er hat 10%, naja, 10% nicht, aber 8 Ballkontakte weniger gehabt. Er hat weniger angebrachte Pässe gehabt. Also Musiala war wirklich nicht im Spiel. Er hat nicht stattgefunden. Und das ist jemand, der uns im Pokalspiel extremst auf die Nerven gegangen ist und der, glaube ich, an 2 Toren direkt beteiligt war. Und der hat nichts anderes gemacht, außer einen Kopfball übers Tor.
Aber auch, weil da jemand war bei uns im Zentrum, der auch langsam so ein bisschen zum Unsung Hero wird, ähnlich wie Cassie, und das ist Kai Schusano, der eine 100% Zweikampfquote im zentral-defensiven Mittelfeld abgeliefert hat. Leute, ich bitte euch, 100%.
Und dazu noch 6 Interceptions und 4 geklärte Bälle, also 6 Bälle, die er wirklich dem Gegner abgeluchst hat. Und da ist übrigens Jason Lee gleich gut in dieser Statistik. Und das zeigt schon,
das ist quasi unsere Feuerzangenbowle im Mittelfeld.
Ja, ich finde, ganz ehrlich, da kann man durchaus sagen, wir haben den Bayern einfach das Spiel richtig madig gemacht. Die haben keine Chance gehabt. Wir haben kämpferisch dagegen gehalten. Die konnten das nicht. Und dadurch waren sie auch so verunsichert, dass sie es halt einfach nicht geschafft haben.
Aber wir haben es ihnen madig gemacht, indem wir auch unser Ding durchgezogen haben.
Genau.
Und das ist der Unterschied zu anderen Spielen, die wir schon gegen die Bayern gesehen haben, wo es wirklich nur darum ging, das Spiel zu unterbrechen, deren Lauf nicht zuzulassen, das vielleicht auch durch Fouls zu machen. Und das war mitnichten am Samstag so.
Und dann würde ich gerne noch ein Resümee ziehen. Also Misstrauen in die zweite Reihe, angebracht oder nicht. Ich finde, ja und nein. Also, es spielt, wer bereit ist, sich dem Kollektiv unterzuordnen und das auf den Platz zu bringen, was in dem Moment von ihm verlangt wird und nicht, was er sonst normalerweise spielt. Vielleicht hat Hong hier deswegen auch seine Einsatzchancen, weil er sonst eigentlich ein anderer Spielertyp ist und bereit ist, einfach nur zuzulaufen. Ich finde trotzdem, dass mehr Spieler mehr Einsatzminuten brauchen. Johnny ist die zweite frühe Verletzung in kurzer Zeit nach Danny da Costa. Beides sind verletzungsanfälligere Spielertypen, sage ich mal. Dahingehend machen mehr Pausen durchaus Sinn, auch vor allen Dingen, damit eine Verletzung nicht ihren Lauf bricht. Also ein paar Minuten weniger Spielzeit werden keinen Lauf brechen, aber eine Verletzung bricht in dir definitiv. Vor dem Hintergrund, ja. Und die zweite Reihe, die bis jetzt noch nicht zum Einsatz gekommen ist, hat, glaube ich, eine klare Aufgabenstellung, an der sie sich zu orientieren hat.
Ja, ich finde, wir können auch insgesamt noch mal ein bisschen auf die letzten paar Spiele gucken. Ich finde es nämlich sehr interessant. Wir sind aktuell die zweitformstärkste Mannschaft in Deutschland und international sind wir sogar die 7. formstärkste Mannschaft. Punktgleich jeweils mit Wolfsburg. Aber man kann auch mal, wenn man ein bisschen zurückblickt, gucken, welche Spiele wir jetzt gespielt haben, wie gut wir uns eingegroovt haben und wie gut wir funktionieren.
Und ich glaube, da treffen wir nächsten Samstag auf einem Gegner, dem es gerade andersrum so geht. Also die Frankfurter hatten ihren Lauf Anfang der Saison. Die haben jetzt wieder gegen Leipzig verloren. Die sind wirklich angeschlagen. Nicht in dem Sinne wie die Bayern, dass sie viele Verletzte hätten, sondern ich glaube, die wollen am Ende des Jahres zu Hause nochmal zeigen, was sie eigentlich drauf haben. Und ich bin echt mal gespannt, was das am Samstag gibt, wenn unsere Abwehr auf Oma Mamouche trifft.
Ja, wobei die Frankfurter haben an diesem Spieltag wieder eine Bestmarke aufgestellt. Das sei auch erwähnt, als erster Verein die 700. Niederlage in der Bundesliga-Geschichte kassiert. Glückwunsch! Hoffentlich gibt es nächstes Wochenende die 701. Ihr könnt die Statistik ja jetzt quasi nur noch ausbauen in dieser Saison. Und ich würde mich freuen, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten würden.
Ja, das machen wir auch liebend gerne, glaube ich.
Da helfen wir doch. Das ist dann der Dienst, der Nachbarschaftsdienst.
Der Nachbarschaftsdienst. Im S8-Duell mit dabei sind 5.800 Fans und Gaëtan Bussmann.
Der 5.801. Fan.
Es ist schon ein bisschen witzig, dass Bussmann kommt, wenn das S8-Duell ansteht. Aber damit...
Schienenersatzverkehr.
Das passt auch auf seine Position, die er ursprünglich mal begleitet hat. Und Anthony Cassie braucht vielleicht mal einen Schienenersatzverkehr. Danny da Costa hat gerade Schienenersatzverkehr. Also, ich würde sagen, danke, dass ihr da wart. Wir haben weit über eine Stunde gepodcastet, auch wenn wir es so vielleicht nicht vorhatten. Danke für eure Zeit, danke für diesen wundervollen Montagabend. Und ich würde sagen, wir sehen uns gegen Frankfurt, beziehungsweise hören wir uns gegen Frankfurt nicht, sondern dann erst im neuen Jahr. Das heißt, wir wünschen euch jetzt schon frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hoffen, wir nehmen noch die 3 Punkte mit. Und dann hören wir uns am 2. Januar, respektive, wenn wir es dann veröffentlichen, vielleicht am 3. Januar. Aber irgendwann da, je nachdem, wie verkomert ihr noch seid von Neujahr, hören
wir
uns. Oder wir. Oder wir. Ich habe da keinen Urlaub, also ich werd auf jeden Fall hier sein. Also ich denke mal, es wird der 2. Januar werden. Hören wir uns mit einer Hinrundenbilanz, auch wenn natürlich Bochum noch aussteht, und gucken auch nachträglich noch ein bisschen auf das Spiel gegen Frankfurt.
Genau, also ihr seid auf jeden Fall gut unter bei uns. Und wenn es Themen gibt, die euch auf dem Herzen brennen, die wir in dieser Folge unbedingt diskutieren sollen, dann schreibt uns. Ich wurde jetzt auch darauf hingewiesen, dass man uns auf Instagram Nachrichten schreiben kann, wenn wir euch nicht folgen. Das war nämlich vorher anders. Also jetzt kommen alle eure Nachrichten bei uns garantiert an. Ihr könnt auf Spotify natürlich auch kommentieren. Ihr findet uns auf X, ihr findet uns auf Blue Sky, ihr findet uns auf Facebook. Auch wenn ich ehrlicherweise beim Facebook-Community-Management ein bisschen lahm bin und da nicht so oft unterwegs bin. Ich entschuldige mich nochmal ausdrücklich für all die Nachrichten, die ich viel zu spät beantworte.
Schreibt doch einfach eine Mail.
Aber worüber wir uns natürlich hier im Podcast immer freuen, und vielleicht wollt ihr uns ja ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, ihr könntet uns auch mal wieder eine Bewertung dalassen bei Spotify oder bei Apple in Form von Sternen oder was auch immer. Und wir machen uns jetzt, glaube ich, auf in die Weihnachtszeit. Ich freue mich, dass wir eine Vorweihnachtszeit erleben bei Mainz 05, die nicht krisengebeutelt ist. Ich freue mich, dass wir kein Pokalspiel am 22. Dezember haben, wonach der ganze Verein zusammenbricht. Danach sieht es im Moment nicht aus. Das heißt, wir können ganz entspannt in diese Feiertage gehen. Deswegen ist das auch gar nicht so ein großes Verbrechen, dass wir diese Podcast-Folge zum Spiel gegen Frankfurt gar nicht machen.
Wir wissen ja eh, dass wir gewinnen. Ne? Also kein Zittern unterm Weihnachtsbaum wie sonst.
Ich habe ja gesagt, 25 Punkte bis Weihnachten. Ist alles noch drin. Ja,
alles drin, und das wäre brutal. Wenn du dir anguckst, waren wir das letzte Mal 22 Punkte. Es ist jetzt auch egal. Wir reden um des Redens willen. Liebe Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Kommt gut ins neue Jahr. Ihr kommt gut nach Hause. Du bleibst hier bitte, Felicitas. Und dann bis bald. Arrivederci.
Tschüss.